Ja, von meiner Seite erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Vielen Dank für die freundliche Begrüßung hier und vielen Dank für euer Interesse, dass ihr gekommen seid. Ich muss sagen, dass ich gerade in den letzten Tagen so ein bisschen, also so eine Veranstaltungsanbahnung dauert ja immer eine Weile und ist ja immer auch ein Spekulieren auf die Zukunft. Und ich muss sagen, dass ich die letzten Tage so ein bisschen unsicher war, wie das hier heute Abend eigentlich wird, weil ich auf einer Seite das Gefühl habe, dass angesichts dessen, was gerade real los ist, Stichwort die rassistischen Morde in Hanau, aber eben auch die unglaublichen oder vielleicht auch nicht so unglaublichen Vorgänge, die sich derzeit in Griechenland abspielen, das sind alles Dinge, wo ich so kurz den Reflex habe, ob es nicht ein bisschen aus der Zeit gefallen ist, jetzt über linke Militanz hier zu diskutieren und ob nicht eigentlich andere Fragen hier auf der Agenda stehen müssten, wie man sich als radikale Linke in diesen Konflikten aktuell verhalten muss. Vielleicht aber ist es trotz allem aber auch richtig und wichtig, parallel zu diesem notwendigen Engagement, sich auch immer gleich zurückzuversichern, in welchen gesellschaftlichen Kontext diese Ereignisse stehen. Und deswegen bin ich ein bisschen versöhnt damit, hier zu sitzen, weil ein Aspekt, den ich jetzt hier auch an den Beginn stellen möchte, den ich in meinem Buch kurz streife, glaube ich, auch eine wichtige Rolle spielt, um auch die aktuellen Ereignisse in Hanau, aber eben auch an der griechischen Grenze vielleicht so ein bisschen auch einordnen zu können. Ganz grundsätzlich, vielleicht nochmal vorweg, also vielen Dank für die freundliche Einführung, auch so ganz zentrale Gedanken meines Buches. Was mir vielleicht wichtig ist, ich bin kein frustrierter Altautonomer, der jetzt im 54. Lebensjahr stehend das Gefühl hat, er muss jetzt mit seiner politischen militanten Geschichte abrechnen und nach 30 Jahren Aktivitäten der Roten Flora irgendwie sein politisches Scheitern darüber erklären, dass er der eigenen politischen Szene, dem eigenen Milieu quasi jetzt erklärt, was sie eigentlich alles verbockt haben und resigniert sich in einen wie auch immer gearteten politischen Ruhestand zurückziehen möchte. So will ich mein Buch nicht verstanden wissen, sondern ich fühle mich auch nach 30 Jahren immer noch quietschfidel und auch immer noch als Teil einer militanten, radikalen Linken. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass das neoliberale kapitalistische Regime nicht das letzte Wort in der Geschichte haben wird und vor allem auch nicht haben darf, wenn auch zugegebenermaßen ich nicht unbedingt gerade vor Optimismus sprühe, was eine revolutionäre Perspektive in den nächsten Jahren angeht. Aber das ist mir trotz allem wichtig, weil solche Schriften, wie gesagt, immer schnell in den Verdacht geraten. Man möchte damit seiner eigenen Geschichte abrechnen. Das möchte ich auf keinen Fall. Trotz allem muss ich nach, wie gesagt, 30 Jahren Aktivität und ein wesentlicher Fokus meines politischen Engagements ist die Rote Flora in Hamburg, immer noch ein besetzter Ort, also immerhin, hat sich gerade im Kontext des G20 in Hamburg und der politischen Auseinandersetzung danach bei mir so ein Unbehagen nochmal verfestigt, mit dem ich eigentlich schon seit Jahren politisch aktiv bin, dass ich viel zu oft das Gefühl habe, dass sich unsere politischen Debatten, unsere Auseinandersetzungen, und das meine ich nicht arrogant und auch nicht elitär, aber doch manchmal eher auf so einem Flugblattniveau verhandelt werden. Und aus meiner Sicht, ich oft das Gefühl hatte und insbesondere im Kontext der Hamburger Debatten, auf die kann ich mich nur beziehen. Ich hoffe, dass es vielleicht woanders produktivere Auseinandersetzungen um die Analyse dessen, was da in Hamburg vor 2 Jahren oder 2,5 Jahren passiert ist, vielleicht gibt, das weiß ich nicht. Aber die Hamburger Debatten mich mit ihrer Oberflächlichkeit sehr ermüdet haben. Und deswegen, ich das Gefühl hatte, so, ich glaube, man muss nochmal versuchen, einen anderen Aufschlag zu machen, ein Debattenangebot zu formulieren. Und so will ich mein Buch eben auch verstanden wissen. Eine Frage, die für mich sehr zentral ist, dass ich in den Debatten in Hamburg immer wieder so ein Gefühl hatte, dass viel von unserer Analyse doch mit einem sehr vereinfachten Bild wir da unten gegen die da oben getragen sind. Also die Rote Flora ist mit einer Kampagne gestartet, unser Viertel verteidigen. Also da war schon so Ende der 80er Jahre so dieses Bild, also unser homogenes, politisches, subkulturelles Viertel gegen die Bedrohung von außen, gegen die Mächtigen. Das ist eine Debatte, die wir zum Glück selber kritisch geführt haben und auch eben als eine völlig falsche politische Orientierung eben dann auch in den 90er Jahren überdacht haben. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass dieses Bild von wir da unten gegen die da oben auch viele Debatten nicht wahrgenommen hat, die es gerade in den letzten 15 Jahren gegeben hat. Ein Stichwort ist eben die der Exklusionsdebatten, also die Frage, wer eigentlich von gesellschaftlicher Teilhabe ausgeschlossen wird und wie eben damit auch Privilegien auf unterschiedlichsten Ebenen auch einander widersprechend verhandelt werden. Und darauf will ich kurz eingehen, dass nämlich gerade sowohl der Blick auf die Ereignisse in Hanau, die eine Facette dieser Exklusionsdynamiken sehr gut beschreibbar macht, aber eben parallel die tödliche Flüchtlingsabwehr an der jetzt aktuell griechischen, türkischen Grenze eben sozusagen auch die globale Dimension von Exklusion fassbar macht. Und in allem sind wir als radikale europäische weiße Linke verstrickt. Die gesellschaftlichen Exklusionsdebatten hier in westlichen Ländern sind natürlich formuliert durch das neoliberale Regime, also ein Klassenkompromiss, der in den Ende 70er oder Anfang 80er Jahre aufgegeben worden ist, eine staatliche Daseinsfürsorge, die immer mehr aufgeweicht worden ist, hin eben dazu, dass gesellschaftliche Widersprüche eben nicht mehr durch Reformen abgemildert werden, sondern letztlich eben auch ganz klar durch eine Auseinanderdriften von immer weniger Menschen, die immer reicher werden und einer Gesellschaft, die eben sich selbst überlassen wird, gekennzeichnet wird, begleitet von einem autoritären Kontrollregime, die eben diese gesellschaftlichen Widersprüche vor allen Dingen einhegen will. Und das ist eine neoliberale Exklusion, ein Stichwort nur als Schlaglicht eben die Debatte um die Situation in Banlieues, zum Beispiel die Aufstände von 2005. Die Banlieues sind aus meiner Sicht von in der französischen Gesellschaft aufgegebene Gebiete. Sie werden eigentlich nur noch polizeimilitärisch in Schach gehalten. Und jedes Versprechen des bürgerlichen Staates an Teilhabe, an Aufstieg ist eigentlich aufgekündigt, sondern es ist ganz klar, dass eben Teile der Gesellschaft eben exkludiert werden und überhaupt nicht mehr an den Versprechen, wenn ihr euch nur ordentlich anstrengt, dann könnt ihr eben auch Teil eines gesellschaftlichen Aufstieges sein. Dieses Versprechen ist aufgekündigt worden. Und diese neoliberale Exklusion wird aber zunehmend auch durch eine völkisch-rassistische Exklusion, und das ist jetzt das Stichwort Hanau, das eben mittlerweile eben auch eine Ausgrenzungsmechanismen anhand eben von völkisch-rassistischen Kriterien formuliert werden, wo eben die AfD natürlich in der Bundesrepublik als maßgeblicher Akteur für verantwortlich ist, aber eben auch andere faschistische Kräfte und die sich eben in ihrer Militanz dann Bahn bricht, indem sie eben auch Menschen umbringt. Stichwort die NSU-Morde, eben all die über knapp 200 Menschen, die seit 1990 ermordet worden sind, aber eben auch die militanten Anschläge der letzten 10 Jahre, auch gegen jüdische Einrichtungen, aber auch antimuslimische, rassistische Übergriffe, Hetze gegen Moscheen. Das ist also meiner Meinung nach ein Exklusionsmechanismus unter völkisch-rassistischen Kriterien. Und das Ganze wird sozusagen nochmal gespiegelt dann auf einen globalen Widerspruch zwischen dem reichen europäischen Kontinent oder den wohlhabenden westlichen Staaten, die irgendeine Exklusion gegenüber denen formulieren, die im globalen Wettbewerb als Klimaflüchtlinge, als Opfer von Kriegen um Wirtschaftsressourcen eben zur Flucht gezwungen sind. Das Phänomen der Klimaflüchtlinge, das ist eine Exklusion, die eben global wirkt und die sozusagen wirkt gerade aktuell an der griechisch-türkischen Grenze, wo aber alle die Menschen, die im Moment hier in Europa noch in Sicherheit sind, sozusagen auch wiederum Nutznießer sind. Also das eben auch nochmal eine Exklusion auf verschiedener Ebene. Und das ist aus meiner Sicht auch eine Perspektive über die gesellschaftlichen Widersprüche, die ich sehr wichtig finde, auch generell in der Auseinandersetzung um die Frage, wie kann die Herrschaft des Menschen über den Menschen beendet werden? Wie kann eben, wie eingangs formuliert, eine politische, linksradikale, emanzipatorische Bewegung dafür sorgen, dass eben diese Exklusionsregime eben nicht das letzte Wort in der Geschichte sind. Und worauf ich hinaus will, ist, dass es eben keine einfachen Konfliktlinien sind, in denen wir diese Kämpfe führen, sondern dass eben die gegenwärtige Moderne das zu einem sehr konflikthaften und sehr widersprüchlichen politischen Feld macht, in dem es eben kein klares Wir da unten gegen die da oben gibt, sondern es eben auch innerhalb der linken Bewegung, innerhalb derer, die von Exklusion betroffen sind, eben auch verschiedene Konkurrenzen und Widersprüche gibt. Schnitt. Kommen wir nochmal zu meinem Buch Gewalt macht Widerstand, eine Streitschrift. Ich habe es schon angedeutet, Anlass für mich waren die Auseinandersetzungen in Hamburg nach dem G20. Ich hatte das Gefühl, dass es dort vor allen Dingen zwei Lesarten der Ereignisse gab. Es gab diejenigen, die gesagt haben, das war ein politischer Erfolg, es hat ordentlich geknallt. Wir haben es den Herrschenden ordentlich gezeigt. Es waren die Bilder des Protestes, es waren die Bilder militanter Aktion, es waren die Bilder der Riots, die die mediale Berichterstattung bestimmt haben. Und das war ein politischer Erfolg. Und es war vielleicht auch so etwas wie das Aufscheinen von möglichen Widersprüchen, mit denen wir hier eben das kapitalistische System in Frage stellen können. Das war so die eine Lesart. Und dann gab es eine zweite Lesart und die hat sich vor allen Dingen dadurch artikuliert, dass sie sich eben nicht artikuliert hat, sondern das war so ein bisschen ein Verstummen. Und dazwischen gab es eigentlich wenig Auseinandersetzung. Ich kann sagen, dass ich das Gefühl hatte, dass jedenfalls die Hamburger Radikale Linke, ich glaube, das kann ich beurteilen, nach wie vor traumatisiert ist. Also ungefähr ein Jahr lang hat sich da niemand mit einer Demo auf die Straße mehr getraut. Es hat niemand mehr ernsthaft über irgendwelche Schanzenviertelfeste debattiert, sondern alle haben sich im übertragenen Sinne so ein bisschen die Wunden geleckt. Und das Einzige, was eben auf dem Markt war unter anderem eine Broschüre von autonomen Gruppen, die unter dem Titel Rauchzeichen firmierte. Ich werde da nachher auch nochmal was zu lesen. Und die eben, wie gesagt, die Riots und die Konfrontation als eigentlich politischen Erfolg bewertet hat. Die Realität ist aber eine andere. Zum einen hat es einen unübersehbaren Repressionsschlag gegen die G20-Bewegung gegeben. Es hat eine Öffentlichkeitsfahndung gegeben, im noch nie gekannten Ausmaß. Die Rechtsbrüche durch die Polizei sind völlig ohne Konsequenzen geblieben. Und mein Resümee der G20-Proteste war eigentlich die, dass der autoritäre Sicherheitsstaat eigentlich mit dem G20 einen erheblichen Schub erfahren hat, dass es keinerlei wirklich wahrnehmbare, ich nenne das mal sehr zurückhaltend, zivilgesellschaftliche Auseinandersetzungen darum gab, was dort eigentlich in Hamburg auf den Straßen passiert ist. Und dass eigentlich die, sage ich mal, in Anführungszeichen positive Geschichte, die über die Riots erzählt worden ist, aus meiner Sicht eigentlich eine falsche Orientierung liefert. Und ich habe versucht, mich damit auseinanderzusetzen, wie man das eigentlich inhaltlich theoretisch zu fassen kriegen kann. Und für mich sind diese drei Begriffe eben zentraler Fokus gewesen, nämlich Gewalt, Macht, Widerstand. Man kann es eben auch als verkürzten Slogan lesen, dass eben die bürgerliche Gewalt eben letztlich dafür sorgen sollte, dass man sich dem Widerstand anschließt, aber es kann auch einfach als Schlaglichter von drei Momenten genommen werden, nämlich eben Gewalt, Macht und Widerstand. Beide Begriffe habe ich sozusagen im Fokus des staatlichen Agierens eigentlich wiedererkannt. Es war eine natürlich politische Machtdemonstration. Also die G20 treffen sich in einer westeuropäischen Metropole, um dort ihren Gipfel zu inszenieren. Es war ein Zeichen von Gewalt, weil es gab im Gegensatz zu den Äußerungen des damaligen ersten Bürgermeisters Olaf Scholz, es gab massive Polizeigewalt, es gab massive Übergriffe und es gab den Versuch, eben dem gegenüber auch Widerstand zu formulieren. Das ist sozusagen die analytische Ebene dessen, was ist da auf den Straßen passiert. Das habe ich versucht, in einem ersten Drittel dieses Buches nochmal nachzuzeichnen. Also zum einen eben auch die polizeistaatlichen Vorbereitungen, die autoritäre Formierung dessen, um diese Gipfelproteste zu beherrschen. Aber wichtiger war mir auch, ob eben diese drei Komponenten Gewalt, Macht und Widerstand, welche Rolle die eigentlich für unsere politische und militante Praxis eigentlich spielen. Ich versuche mich dann einfach mal explizit mit dem Gewaltbegriff auseinanderzusetzen, vor allen Dingen unter dem Fokus, und das ist etwas, mit dem wir in Hamburg auch während des G20 konfrontiert waren, dass also immer wieder diese Forderung an uns herangetragen wurde, distanziert euch von Gewalt, wenn ihr euch nicht von Gewalt distanziert, so dann gibt es keinen Raum für legitimen Protest. Gleichzeitig aber eben mit Staatsgewalt konfrontiert gewesen zu sein, deswegen war mir das nochmal wichtig, einfach auch eine Form von Selbstvergewisserung, einfach auch nochmal sich um den Gewaltbegriff als Teil von politischer Herrschaftsausübung, aber eben auch als Teil von politischem Widerstand, mich damit auseinanderzusetzen. Der zweite wesentliche Punkt eben Macht. Machtausübung ist eben letztlich auch, und da gibt es dann auch die Verbindung eben zu auch Marcuses Theorie, ich verkürze das jetzt erst einmal sehr stark, aber letztlich erfolgreiche Machtausübung in der bürgerlichen Gesellschaft funktioniert dann, wenn sie den Konsens der Beherrschten hinter sich weiß. Das heißt also, Macht mit möglichst wenig Gewaltausübung oder Gewaltabsicherung durchgesetzt werden kann und sozusagen der freiwillige Konsens der Beherrschten bürgerliche Machtgefüge sichert. Und in diesem Kontext habe ich dann auch ein besonderes Augenmerk auf eine Schrift von Hannah Arendt gelegt, Macht und Gewalt, im Original On Violence, wo sie ein sehr interessantes Balancemodell von bürgerlicher Machtausübung in Abhängigkeit von Gewalt als mögliche Absicherung dieser Machtausübung entwickelt und darin eben auch das Verhältnis von Revolution und von revolutionärer Gegenmacht in ein Verhältnis setzt. Und schließlich als letzten Schwerpunkt die Frage unter diesem Aspekt von einerseits das staatliche Gewaltmonopol mit eigener Anspruch von militanter Gewalt in Frage zu stellen. Auf der anderen Seite die Frage, wie können wir uns gegenüber der Machtausübung im Rahmen des neoliberalen Regimes als radikale Linke verorten? Welche Rolle kann Widerstand dann spielen und vor allen Dingen welche Perspektive hat Widerstand? Und dann in Anknüpfung eben an meinen Titel Streitschrift und die Mittel zum Zweck. Inwieweit kann eben Militanz politische Spielräume eröffnen? Wo sind aber eben auch Militanz als Teil eines politischen Kampagnenkonzeptes auch klare Grenzen gesetzt, weil wir eben nicht in der Position sind, gesellschaftliche Hegemonie auszuüben und tatsächlich geschützt von staatlicher Repression entsprechende politische Spielräume für eine emanzipatorische oder gar revolutionäre Infragestellung der Verhältnisse zu entwickeln. Das ist so das große Rad, was ich versuche in einer Streitschrift auf 160 Seiten zu drehen. Ich würde jetzt gerne noch mal einige wenige Aspekte ein wenig genauer beleuchten. Und dann hat Thomas mir noch mal einen Tritt in den Hintern gegeben und meinte, ich sollte schon auch noch mal aus einer Stelle des Buches auch lesen, was ich dann heute auch noch mal tun werde. Und würde dann das als Debattenanstoß in den Raum stellen mit dem Vorschlag, dass dann Thomas vielleicht mit einer kritischen Gegenlektüre meines Buches dazu mal Stellung bezieht. Und ich fände es natürlich auch sehr interessant, dass es eine gemeinsame Debatte wird und wir euch hier nicht nur von vorne beschallen, sondern es auch von eurer Seite aus vielleicht dazu Anregung, Kritik, Kommentierung, Widerspruch gibt. So stelle ich mir das vor.